nå stille være og bette miteinander. Ja, Herr, danke vielmals, dass wir jetzt einfach etwas aus deinem Wort hören, Herr. Danke vielmals für die Botschaft, die Peter vorbereitet hat. Und wir bitten dich, Herr, dass du ja, ihm einfach durch ihn redest, Herr, dass du ihm die richtigen Worte schenkst. Und dass du aber auch unsere Herzen und unsere Ohren aufmachst, dass wir einfach hören, was du uns willst, weitergeben, was du uns willst sagen, Herr. Ich bitte dich um dein Sagen, Herr. Amen.
Amen. Vielen Dank. Ja, wie könnte es anders sein? Bei der Kindersegnung eines Elia, dass wir uns mit der biblischen Persönlichkeit des Elia etwas auseinandersetzen. Denn für mich hat sich das irgendwie aufgedrängt. Mir ist ein Vers in den Sinn gekommen, sofort, wie ich mir bewusst geworden bin, dass wir bei dieser Kindersegnung Elia segnen. Und ich möchte mit uns einen Vers lesen. Und zwar, das ist der erste Vers in der ganzen Bibel, wo der Elia auftritt. Und es ist immer sehr interessant, wenn etwas das erste Mal in der Bibel auftaucht, dann wird oft schon der Charakter einer Sache oder besser noch eines Menschen irgendwie umrissen. Und so lesen wir gemeinsam die Stelle, wo wir das erste Mal von diesem Elia hören, und das ist im ersten Buch Könige, Kapitel 17, der Vers 1. Dort lesen wir: Und Elia, der Tischbite aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So wahr der Herr, nämlich Yahweh, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Das ist die erste Erwähnung von diesem Mann Elia, und unmittelbar nachdem er das gesagt hat, geht er weg. Also ein Satz, den er hier zu diesem König Ahab sagt, und dann flieht er. Ahab, zu dem Elia dieses Wort sagt, war ein sprichwörtlich böser König, ein Götzendiener, der also vom wahren Gott, dem Gott Israels, den Elia hier ganz besonders erwähnt, abgefallen ist und Götzendienst in Israel eingeführt hat, den Baalskult eingeführt hat. Und Ahab war auch ein gewalttätiger Mensch. Das ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder sehen, wenn Menschen oder das Volk Gottes sich vom wahren Gott loslöst, dass Gewalt auftaucht. Also Götzendienst geht immer Hand in Hand mit moralischem Versagen. Dieser Baalskult, den der Ahab da in Israel eingeführt hat, ist auch wegen seiner heidnischen Frau Isabel gewesen. Der Ahab hat also eine Frau geheiratet, die nicht aus Israel stammte, sondern aus Sidon in Phönizien. Das würde man heute sagen, Libanon, also nördlich von Israel. Und das waren Götzendiener. Die haben den Baalskult gehabt, dem König Baal verehrt. Und diese Isabel hat sogar in ihrem Eifer die Propheten des Herrn töten lassen. Brutal. Sie wollte gemeinsam mit ihrem Mann Ahab die Anbetung des wahren Gottes Israels auslöschen in Israel und an dessen Stelle den Baalskult einführen. Baal, dieser Gott, war in dieser Kultur der Isabel, der Blitz- und Regengott. Der Gott, der Fruchtbarkeit bringen sollte in ein Land. Und jetzt lesen wir bei Elia: Wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, außer auf mein Wort. Das heißt, Elia tritt diesem Baalskult direkt entgegen. Es ist eine direkte Kampfansage an diesen Gott, an diesen Götzen Baal. Und damit haben wir bereits das Feld abgesteckt. Wir haben einen König, einen mächtigen König und seine Frau, die Götzendienst einführen wollen. Und dieser König war mächtig, der hat alle Macht gehabt. Und auf der anderen Seite einen Elia, eine Einzelperson, der gegen diesen König und gegen diesen Götzendienst auftritt. Und der Name Elia heißt eigentlich Eliyahu. Mein Gott ist Jah. Also auch darin steckt bereits diese Kampfansage gegen diesen Baalskult, gegen Ahab und seine Frau Isabel. Was wir aus diesem Text auch noch sehen können, ist, wo er herkommt. Das wird ganz klar und deutlich gesagt. Er ist ein Tischbiter aus Tischbe in Gilead. Und wer die Geografie Israels ein bisschen kennt, Gilead ist in Transjordanien, jenseits des Jordans. Das ist gar nicht im Kernland Israel. Das ist da drüben. Die Gileaditer, das waren schon mehr oder minder Israeliten. Wisst ihr, was ich meine? Ja, es waren schon Israeliten. Aber waren sie so wirklich echte Israeliten? Wie kann man das vergleichen? Ich als Österreicher erlaube mir einen Vergleich. Vielleicht ist der Röstigraben ein guter Vergleich. Ja, ja, natürlich sind das Schweizer. Aber bei jeder Abstimmung sieht man es, die Unterschiede. Die jenseits des Röstigrabens. Aber wisst ihr, was lustig ist? Ich habe gelesen, dass die jenseits des Röstigrabens, wisst ihr, wie die Deutschschweizer nennen? Diejenigen jenseits der Sahne. Diejenigen jenseits des Jordans, sozusagen. Also wir haben also einen Roman, ein Propheten aus der Roman, der nach Zürich kommt. Und da fragen wir uns, kann das gut gehen mit dieser komischen Sprache? Und auch diese Sprache war bei den Transjordaniern auch sprichwörtlich geworden. Die haben ein bisschen anders geschwätzt. Das war ein bisschen komische Leute. Und da kommt ja dann diese Bedeutung des Schibulitz, weil sie dieses Wort anders ausgesprochen haben wie diejenigen im Kernland Israel. Also eine nicht ganz einfache Situation. Und auf der anderen Seite müssen wir klar sehen, dass dieser Elia, dass man seine Bedeutung kaum überschätzen kann. Elia nimmt in der Heiligen Schrift einen ganz breiten Raum ein. Viele Kapitel im Alten Testament und viele Erwähnungen im Neuen Testament beziehen sich auf Elia. Er ist das Urbild, der Prototyp eines Propheten. Und am Ende des Alten Testamentes im Buch Maleachi wird verheißen, dass dieser Elia wiederkommen wird, obwohl er schon längst tot war. Sagt der Maleachi, der Elia wird wieder auftauchen. Und wenn wir dann im Neuen Testament uns das ansehen, wo er wieder auftaucht, dann ist die erste Erwähnung bei der Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers durch den Engel. Und da sagt der Engel zum Zacharias, dem Vater des Johannes des Täufers, er wird im Geist und der Kraft des Elia auftreten. Im Geist und der Kraft des Elia wird er auftreten. Das heißt, hier wird angekündigt, dass etwas Gewaltiges geschehen wird, dass dieser Johannes der Täufer wie ein Elia das Volk Gottes wieder zur wahren Anbetung hinführen wird. Und Jesus sagt dann später, ja, sagt er, dieser Johannes der Täufer, das ist der Elia, der wiederkommen soll. Und auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus verwandelt wird in Licht, also eine Lichtgestalt, sind bei ihm Mose und Elia. Mose, Elia, Jesus. Diese drei. Also man kann eigentlich die Bedeutung dieses Elia gar nicht überschätzen. Und ich habe mir gedacht, ihr habt ihm einen starken Namen gegeben. Das heißt, er hat ein starkes Erbe. Und wir beten, wie wir auch bei der Kindersegnung gemacht haben, wir beten, dass auch er ein Elia wird, der diesem Vorbild des biblischen Elia einmal nacheifert. Was ist das Verdienst des Elia? Wir haben es schon kurz angesprochen, er hatte den Mut, gegen diesen mächtigen König Ahab aufzutreten. Und wir müssen uns das wirklich vor Augen führen, was das bedeutet. Da kommt, wie gesagt, eine Einzelperson ohne Schutz, ohne Heer, ohne irgendwas, tritt dem König entgegen und sagt, stopp! Und die Konsequenzen waren, und der Elia musste dann fliehen, die Konsequenz war, dass Elia vogelfrei war. Er war lebensmüde, er war ein Todeskandidat. Er musste jahrelang im Untergrund leben, im verborgenen Leben. Er war wie ein Ausgestoßener der Gesellschaft. Jahrelang, wir können das vergleichen vielleicht mit Christen während der Nazizeit. Ein Christ, der in der Nazizeit seinen Glauben ernst genommen hat, der hat extrem gefährlich gelebt. Und es sind ja einige Christen, die ihren Glauben ernst genommen haben, im Konzentrationslager gelandet und haben ihr Leben auch lassen müssen, wegen ihrer Liebe zu Gott und wegen ihrer Treue. Und man fragt sich, warum tut sich denn der das an? Der hätte ja da in Transjordanien bleiben können. Der hätte dort in aller Ruhe seinen Jahwe-Glauben, seinen Glauben an den Gott Israels, hätte er ja in Ruhe mit seiner Familie feiern können. Im Verborgenen, weit weg. Warum tut er sich das an? Warum kommt er, ich sage es ganz bewusst, als kleines Würstchen aus Gilead, um den mächtigen König zu ermahnen, dass das Reich Gottes nur in Verbindung mit dem wahren Gott Israels entstehen kann oder sich entfalten kann? Warum tut er sich das an? Diese Frage können wir uns auch bei so manch neutestamentlichen Gläubigen stellen, bei den Aposteln zum Beispiel, wo Paulus auch seine Leiden aufzählt und sagt, was er alles erduldet um des Evangeliums willen. Und in einer Stelle sagt er mal, als würde er gefragt werden, warum tust du dir das denn an, Paulus? Sagt er, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Ein Zwang, sagt er, liegt auf mir. Das ist ein moralischer, ein innerer Zwang, den er hat, weil Jesus ihn ausgesandt hat. Es hat ihn gedrängt. Er konnte nicht anders. Und in dieser Situation war auch Elia. Er konnte nicht anders. Es drängte ihn. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, dass er gebetet hat, bevor er zu Ahab gegangen ist. Er hat gebetet, bevor er dieses Gerichtswort über Ahab und über Israel ausgesprochen hat, dass es nicht regnen wird die nächsten Jahre. Und ihr merkt, wir kommen bereits hier zu einer ersten Anwendung. Was drängt uns? Drängt es uns und erschüttert es uns, wenn alles, was mit Christentum, Kirche zu tun hat, in den Dreck gezogen wird? Berührt uns das? Tut uns das weh? Löst das etwas in uns aus? Auf der anderen Seite wird alles, was liberal und fortschrittlich ist, das wird gelobt. Das ist was Tolles. Es ist ähnlich wie der Götzendienst damals zur Zeit Ahabs. Denn die Menschen erwarten sich von diesen sogenannten fortschrittlichen, zeitgemäßen Dingen Heil, Glück, Lösungen für unsere Probleme. Ich gehe jetzt nicht auf die diversen Dinge ein, die wir da vor unseren Augen sehen. Ich möchte uns eher fragen, drängt es uns und haben wir den Mut, aufzustehen und zu sagen, nein, dadurch kommt nicht das Heil. Das sind keine Lösungen für unsere Probleme, sondern wir sagen, das Reich Gottes möge kommen, wie wir das im Unser Vater beten. Dein Reich komme, nicht das Reich eines Götzen. Ihr wisst wahrscheinlich, wie die Geschichte mit dem Elia weitergeht. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Ich möchte sie hier nur ganz kurz zusammenfassen. Wie gesagt, Elia flieht vor dem König Ahab. Er lebt im Untergrund. Er wird aber von Gott versorgt in dieser Situation durch Raben und so weiter. Danach, als dann der Bach austrocknet wegen der Dürre, schickt Gott ihn zu einer Witwe nach Zarpat in Sidon. Das ist genau dort, wo die Königin Isabel herkommt. Also der König Ahab holt seine Frau von Sidon und Gott schickt den Propheten genau dorthin. Ich finde das spannend. Ich habe mir gedacht, das ist Gottes Humor, dass er das nicht einfach auf sich beruhen lässt. Und auch Jesus, wenn wir die Evangelien lesen, auch Jesus war in der Region von Sidon, wo er sich zurückgezogen hat. Und dort werden Elia, diese Witwe und der Sohn der Witwe, werden auf wundersame Art und Weise versorgt. Und sie überleben die Hungersnot. Und dann kommt es zum Showdown, kann man sagen, am Berg Karmel, mitten in Israel kommt es zum Showdown, weil Elia als Prophet Gottes gegen 450 Baalspriester antritt. Und die Frage ist, zu wem wird Gott sich stellen? Wer wird dieses Opfer, das der Elia dort vorbereitet hat, annehmen? Und der wahrhaftige Gott stellt sich zu Elia. Das Opfer Elias wird angenommen. Das Opfer der Baalspriester also bleibt unberührt und man sieht in aller Öffentlichkeit, dass dieser Götzendienst nichts als Betrug ist. Darauf können wir uns nicht verlassen und somit ist der Baalskult in Israel zu Ende. Elia, dieses Würstchen habe ich gesagt, also er ist alleine, er ist ohne irdische Kraft angetreten, er obsiegt gegen diesen mächtigen König und gegen diesen Baalskult mit Hunderten von Priestern. Und jetzt natürlich stellt sich uns die Frage, ja, dieser Elia, das ist ja ein Übermensch, das ist ein Held. Das ist ein Held, oder? Und in gewisser Weise muss ich sagen, ja, er ist ein Held. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich beobachte das immer wieder, dass wir Menschen, wir lieben Helden. Wir wollen Helden. Fußballspieler, die göttlich spielen, kann man dann lesen. Göttlich spielen. Oder Tennisstars. Also ich weiß nicht, wer von euch das letzte Match von Roger Federer mitverfolgt hat. Das war ein Happening, da ist ein Held abgetreten und genauso wurde das gefeiert und es ist einem unter die Haut gegangen. Also ihr seht, ich habe da auch ein bisschen hineingeschaut und es hat mich auch bewegt. Aber auf der anderen Seite, wenn wir Helden wollen, ist auch immer wieder die Gefahr, dass wir diese Menschen glorifizieren und gleichzeitig zum Ausdruck bringen, ich bin kein Held. Das sind die Helden, die machen diese tollen Sachen. Ich bin kein Held, ich bin ein schwacher Mensch, ich kann das nicht. Ich bin eigentlich aus der Verantwortung, wenn wir das also konsequent weiterdenken, ich bin aus der Verantwortung heraus sozusagen für den wahren Gott einzutreten. Daher die Frage, war Elia ein Übermensch? Und hier ist es spannend zu sehen, im Neuen Testament wird genau diese Frage aufgegriffen, irgendwie, zwar durch Jakobus. Im Jakobusbrief 5 lesen wir, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Unglaublich, oder? Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das ist fast eine Psychologiestunde, oder? Eine Seelsorgestunde. Gleiche Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen. Und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Elia war kein Übermensch. Elia war ein Mensch wie du und ich. Mit den gleichen Gemütsbewegungen wie du und ich. Mit unseren Ups and Downs, Höhenflüge, Depressionen. Und jeder von uns weiß, dass das die Realität des Lebens ist. Wir haben Situationen, da geht es uns gut, da glauben wir können Bäume ausreißen. Und wir haben Phasen, wo wir uns schwach fühlen, wo wir diese Gemütsbewegung der Schwäche haben. Und auch bei Elia sehen wir, nachdem er diesen massiven Sieg errungen hat, bekommt er Angst. Das ist unglaublich. Die Isabel sagt, so wahr der Baal lebt, sagt sie, wenn, was weiß ich, ein Tag oder so vergehen wird, bevor du nicht tot bist. Also sie nimmt dieselben Worte in den Mund wie der Elia und jetzt bekommt er Angst. Am Höhepunkt sozusagen seiner Karriere bekommt er Angst und flieht erneut und verfällt in eine tiefe Depression. Seelsorgerlich absolut spannend, dass er nach diesem High in eine Depression verfällt. Und ich möchte das jetzt wirklich umkehren und sagen, Leute, genau das soll uns motivieren. Genau das soll uns motivieren. Wenn Gott einen Elia gebrauchen kann, dann kann er auch mich gebrauchen. Wenn Gott einen Elia gebrauchen kann, dann kann er auch mich gebrauchen. Leute, das ist eine Realität. Ich lese gerade wieder viel in der Kirchengeschichte und ich staune. Welche Männer und Frauen hier sich eingesetzt haben, sogar ihr Leben gelassen haben. Ich staune, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Einfache Männer und Frauen. Wenn Gott einen Elia gebrauchen kann, dann kann er auch mich gebrauchen. Ich bin nicht nutzlos und wertlos. Ich bin nicht nutzlos und wertlos. Nein, die Schrift sagt uns, du bist durch einen hohen Preis erkauft worden. Durch einen Preis, der höher ist als alles, was es in dieser Welt gibt. Höher, wertvoller als Gold und Silber, was wir uns oft als das Wertvollste vorstellen. Wir sind erkauft durch das kostbare Blut Jesu Christi, der wie ein Opferlamm sein Blut für die Schuld der ganzen Welt hingegeben hat. Es gibt keinen höheren Preis. Und wenn jemand einen hohen Preis für etwas bezahlt, dann ist das, was erkauft wird, wertvoll. Es ist wertvoll, weil es in den Augen Gottes kostbar ist. Wir lesen das mehrmals in den Psalmen, dass die Heiligen für Gott kostbar sind. Ich finde es unglaublich ermutigend. Und wir sehen wiederum, wie all diese Fragen über unseren Glauben, über unser Leben bei Jesus zusammenfließen. Jesus ist das Zentrum für all diese Fragen, wenn es darum geht, was meinen Glauben betrifft, was mein Leben betrifft. Wir wollen immer wieder Jesus die Ehre geben. Und ich möchte wirklich einladen dazu, wenn für jemanden Jesus nicht das Zentrum des Lebens ist, dann lasst uns darüber sprechen. Es ist lebenswichtig und es ist Rettung. Hier liegt das Heil, nicht im Götzendienst. In Jesus liegt das Heil. Also, weil wir kostbar sind, können wir auch, und auch der kleine Elia, der euch hoffentlich immer wieder daran erinnert, zu einem Helden werden. Und ich möchte das aber jetzt ein bisschen korrigieren und besser sagen, zu einem brauchbaren Werkzeug Gottes. Das ist mir viel sympathischer als Held. Ich will kein Held sein, aber ich will ein brauchbares Werkzeug für meinen Herrn Jesus sein. Und das ist eine Realität. Das ist eine Realität. Und darum schauen wir uns jetzt an, was hat Elia zu diesem Werkzeug Gottes werden lassen. Weil wir haben gesagt, er ist ein Mensch wie du und ich. Was hat ihn zu dem werden lassen? Und ich möchte noch einmal in den Predigttext schauen, was wir hier lesen. Und wir lesen hier, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Leute, das ist ein unglaublich starkes Wort, mit dem der Elia hier auftritt. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels. Wir können sagen, so wahr Jesus lebt, der Sohn Gottes, vor dessen Angesicht ich stehe. Das heißt, der Elia hat in der Gegenwart Gottes gelebt. Für ihn war Gott so real, als stünde er hier. In dieser Einstellung hat er gelebt. Er hat vor dem Angesicht Gottes gelebt. Übrigens das gleiche Angesicht, das wir im Segen ausgesprochen haben. Das Angesicht Gottes, das leuchten soll auf uns. Das Angesicht Gottes, das Gott auf uns erheben soll. So heißt es im Segen. Gott ist so real für den Elia, als stünde er neben ihm. Und auch hier drängt sich sofort die Anwendung auf. Wie schaut unser Leben aus, wenn Gott so real ist, dass er neben uns steht? Also, ich glaube, vielen von uns wäre das gar nicht so angenehm. Das Bewusstsein, dass Gott alles sieht, was ich tue oder nicht tue, das ist ein Gedanke, der uns ein bisschen Unwohlsein verursacht. Also mir geht es mal so, immer wieder so, wenn ich vor einer Situation stehe, dass ich etwas sage oder sagen will und während ich rede, halte ich inne und frage mich, würde ich das sagen, wenn Jesus neben mir steht? Genau darum geht es. Und wie viel sagen wir im Verborgenen? Schlechtes über andere Menschen, unschöne Worte in der Ehe oder in der Cafeteria, in der Arbeitsstelle reden wir über den Chef. Hast du das wieder gesehen? Aber wenn wir dann vor den Chef gerufen werden, dann sind wir wieder die Saubermänner. Ja, natürlich, wir machen all das. Die Schrift nennt das Augendienerei. Wenn ich nur dann das tue, was der Chef will, wenn er mir zuschaut. Augendienerei. Jeder Schritt, den wir gehen, ist uns immer wohl bei jedem Schritt, den wir machen. Können wir sagen, jawohl, Jesus, du bist neben mir und es ist gut. Jede Handlung, die wir machen. Das sind dann so die Situationen, wo wir ganz für uns sind, wo wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Prüfungen in der Schulzeit, ein bisschen schummeln, das ist drinnen, es liegt drinnen, ein bisschen schummeln. Ausfüllen der Steuererklärung, Autofahren, Internet, Mausklicks. Kann Jesus bei allem zuschauen, was wir tun? Und jetzt kommt es noch dicker. Die Bibel sagt, dass sogar jeder Gedanke, den ich habe, Gott bekannt ist. Jeder Gedanke, den ich habe, kennt Gott. Das ist ein Schock. Weil ich bin überrascht und ich bin auch erschrocken darüber, was so alles durch meinen Kopf durchgeht. Ich bin wirklich erschrocken immer wieder darüber und bin dann dankbar, dass ich diese Gedanken vor Gott hinlegen darf und da und sagen darf, Gott, du hast es jetzt gesehen, diesen Gedanken. Es tut mir leid. Gott sieht alles, ob wir es wollen oder nicht. Die Frage ist nur, ob wir so leben wollen. Gott sieht es ohnehin. Und David, in diesem wunderschönen Psalm 139, der heute auch schon kurz angesprochen wurde, wo es darum geht, dass Gott uns wunderbar gemacht hat im Leib unserer Mütter. In demselben Psalm sagt er, Herr, du hast mich erforscht und durchschaut. Gott durchschaut uns durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, ob ich ruhe oder gehe, ob ich unterwegs bin. Du siehst es, noch ehe das Wort auf meiner Zunge ist. Du kennst es schon. Von allen Seiten umschließt du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Und David betet dann am Ende dieses Psalms, Herr, zeige mir, wie ich unterwegs bin. Zeige es mir, wie ich unterwegs bin. Ich möchte in deiner Gegenwart leben wie ein Elia. Und das ist die Frage an uns. Lebe ich vor dem Angesicht Gottes? Nehme ich Gott ernst? Gott sagt, er ist da. Gott spricht in seinem Wort. Nehme ich sein Wort ernst? Nehme ich das ernst, was er sagt? Das kennen alle Eltern, dass wenn du etwas sagst und die Kinder hören nicht drauf, dann weißt du genau, sie nehmen dich nicht ernst. Das, was Gott sagt, wenn ich das ernst nehme, ist es ein Ausdruck davon, dass ich Gott ernst nehme. Und Elia wusste, was Gott gesagt hatte. Gott hat gesagt, hütet euch vor dem Götzendienst. Denn der Götzendienst, hat er, sagt Gott, der bringt euch um. Der fordert sogar Kinderopfer. Hütet euch davor. Sondern bleibt bei mir, denn bei mir ist das Leben. Ich bin der Quell des Lebens. Das bedeutet, Gott ernst zu nehmen. Oder, der Kontrast, lasse ich Gott einen guten Mann sein. Kennt ihr diesen Ausdruck? Furchtbares Wort. Gott einen guten Mann sein lassen, ist eine Redewendung, mit der man sagen will, ja, also es kann schon sein, dass Gott dieses oder jenes gesagt hat, aber mich kümmert das nicht. Und das sind zwei verschiedene Lebenskonzepte und Elia muss zu seiner Zeit das Volk Gottes ermahnen. Er sagt, warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Ihr sagt einerseits, dass ihr dem wahren Gott nachfolgen wollt, aber ihr tut es nicht. Und auf der anderen Seite könnt ihr natürlich den Baalskult auch nicht wirklich ausüben. Ihr hinkt auf beiden Seiten, entscheidet euch endlich, was ihr wollt. Und diese Haltung könnte man auch als Gottesfurcht umschreiben. Ein Begriff, der heute vielfach als nicht mehr zeitgemäß wegdiskutiert wird, aber in der Bibel ist Gottesfurcht etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist nicht Angst vor Gott zu haben. Das muss ich ganz klar sagen. Angst vor Gott führt nicht zum Ziel. Sagt auch die Bibel. Angst vor Gott führt nicht zum Ziel, sondern Gottesfurcht ist die Lebenseinstellung, dass ich Gott und sein Wort ernst nehme und so lebe, als stünde er neben mir. Das ist Gottesfurcht und dazu will uns Elia ermutigen. Und kann uns Elia ermutigen, wenn er in der Lage ist, gegen einen Ahab aufzutreten, dann können auch wir mutig sein und gegen Unrecht, gegen Falschheit, gegen Lüge auftreten. Und das ist das Interessante. Gottesfurcht befreit uns vor Menschenfurcht. Gottesfurcht befreit uns vor Menschenfurcht. Gottesfurcht macht uns mutig, für die Wahrheit einzustehen. Wir haben gestern eine ältere Dame kennengelernt und sind ins Gespräch mit ihr gekommen und das war so ermutigend. Sie hat gesagt, sie ist von ihrem Naturell her, ist sie eine schüchterne Frau. Und sie hat gesagt, irgendwann hat sie aber gemerkt, bei all dem, was sie links und rechts hört und sieht, das kann doch nicht sein. In der Bibel steht es anders. Und sie hat gesagt, sie hat wirklich begonnen, auch mit Zittern begonnen zu sagen, nein, das stimmt nicht, was du sagst. In der Bibel steht es anders. Und hat begonnen, auch da und dort in ihrem Umfeld Unwahrheiten, Lügen und so weiter, einfach zu sagen, nein. Und sie sagt, es ist oft mit Zittern gegangen. Und der Herr hat sich oft dazu gestellt, aber es gab auch Situationen, wo es dann schwierig geworden ist. Wie bei einem Elia. Es ist schwierig geworden, aber Gott hat seine Hand über ihn gehalten. Gottes Furcht ist der Schlüssel zu einem gelingenden Leben. Die Furcht des Herrn, lernt uns das Buch der Weisheit, dass die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja, sagt die Vreni, super. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Jeder von uns steht vor der Frage, wie soll ich leben? Was soll ich tun? Ich brauche Weisheit, ich brauche Einsicht, ich brauche Erkenntnis. Und die Verheißung ist, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich vertraue Gott, dass das, was er in seinem Wort sagt, stimmt. Auch dann, wenn ich den Eindruck habe, dass ich was anders tun will. Auch dann vertraue ich Gott, dass das, was er sagt, richtig ist. Und Vertrauen heißt Glauben. In dem Sinn möchte ich uns einladen, ein Leben des Glaubens zu führen. Ein Leben in der Gottesfurcht zu führen. Ein Leben zu führen mit Mut. Wie ein Elia. Ja, ich möchte euch als Eltern ermutigen, ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, wenn wir den kleinen Elia sehen, lassen wir uns erinnern. Mit Freude an diesen Prophet Gottes, der so mutig aufgetreten ist und Gott hat ihn bewahrt und ihm den Sieg geschenkt. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Herr, wir freuen uns über das, was wir aus deinem Wort lesen. Wir freuen uns über das Vorbild eines Elia. Und ich staune, ich komme aus dem Staunen nicht raus, wie dieser Mann den Mut gehabt hat, aufzutreten gegen eine Übermacht. Aber er wusste, diese Übermacht, es ist Betrug und Lüge. Und die Wahrheit ist bei dir, dem lebendigen Gott. Und er hat sich zur Wahrheit gestellt. Gib uns Gnade, dass auch wir als Einzelne, als Gemeinde, wir beten für heute besonders für David und Tabea, als Eltern, dass sie das weitergeben können, dieses Vorbild sein dürfen, sodass auch Elia so ein Mann Gottes werden darf. Danke, dass wir diese Zuversicht haben dürfen und wir befehlen uns dir an. Amen.